Empfehlung als Lebensgrundlage. Was kann ich jetzt euch empfehlen? Was wette, dass ihr als Lebensgrundlage, mehr als Lebensgrundlage haben könnt? Würde ich das passen? Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Diese Grundlage, die haben wir. Wir spüren sie nicht immer. Also mein Gefühl entspricht nicht immer dem. Es gibt Momente in der Woche, manchmal sogar am Sonntag oder am Sonntagmorgen, wo man das Gefühl etwas anderes einflüstern will als Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Dann empfinde ich ganz anders. Aber es ist trotzdem wahr. Das ist unsere Lebensgrundlage, wenn unser Leben Gott gehört. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Das Leben auf dieser Grundlage wäre doch sicher wünschenswert. Unter Gottes Gnade dürfen sie mit seiner Barmherzigkeit dürfen rechnen und in seinem Frieden dürfen leben. Warum sage ich das? Wo nehme ich diese Worte her? Die kommen aus dem Titusbrief, und zwar aus dem Anfang von diesem Titusbrief. Titus ist einer von diesen drei Pastoralbriefen. 1. Timotheus, 2. Timotheus und der Titus. Die Männer, das waren Mitarbeiter von Paulus und denen hat er ganz persönlich geschrieben. Und darum sagt man denen Pastoralbriefe, weil es sind Pastoren, Timotheus und der Titus. Eigentlich könnte man sagen, ja, wieso lese ich jetzt aus dem Brief, der geht ja an dich, ich bin Pastor. Nein, was in der Bibel steht, geht an uns alle, immer. Aber das ist jetzt ganz besonders an einen Mitarbeiter von Paulus. Der Titus ist mit dem Paulus zusammen auf der Insel Kreta gewesen. Und sie haben dort Gemeinde gegründet. Und dann hat der Paulus das Gefühl gehabt, er muss weiter und hat der Titus zurückgelassen. Und hat ihm dann einen Brief geschickt. Und da drin steht jetzt, was der Titus auf Kreta alles noch machen soll. Der Paulus schreibt am Titus, an seinem echten Kind im Glauben. Es sieht so aus, als wäre der Titus durch Paulus mit dem Paulus zusammen zum Glauben gekommen, im Gespräch mit dem Paulus. Offenbar hat er sich durch Paulus bekehrt. Darum ist der Schreibstil von diesem Brief ein bisschen besonders. Der Paulus schreibt ein bisschen einen anderen Stil, als er in den anderen Briefen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist ganz persönlich, was er da schreibt. Und er schreibt einen, der sich mit ihm bekehrt hat. Den kennt er ganz gut. Ich schreibe an einen Freund oder an einen Bruder ganz anders, als wenn ich an einer Versicherung schreiben muss. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, weil das jetzt eben so ist, hat der Brief nicht der Paulus geschrieben. Viele Theologen sagen das. Und jetzt habe ich ein bisschen ein Problem, oder? Das klingt mir jetzt komisch. Der Brief von da, wir hören es nachher noch, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi und so weiter. Ich schreibe am Titus. Wie kommt jetzt ein Theolog? Theos, Gott. Logos, Wort. Wo als Grundlage von seiner Wissenschaft das Wort Gottes hat, darauf zu sagen, was das Wort Gottes sagt, stimmt nicht. Jetzt habe ich eine freche Frage. Wieso bleibt so jemand Theolog? Könnt ihr mir das erklären? Würdet ihr gern für eine Wissenschaft arbeiten, wo ihr sagt, das stimmt nicht, ist gelogen? Wenn die Grundlage von dem, was ihr arbeitet im Leben, wenn ihr dem müsst sagen, das sowieso lebt, das meiste sind erfundene Geschichten, die Auferstehung hat auch nicht stattgefunden und die Wunder sowieso nicht und das Alte Testament ist eh ein bisschen brutal. Wieso bleibt man denn Theolog? Wenn die Bibel von Gott redet, Gottes Wort ist, und ich Theolog bin, mit Gottes Wort umgehen, wenn das Basis von meiner Arbeit ist, von meinem Einsatz, und ich sage, die Basis stimmt nicht, dann würde ich aufhören, Theolog zu sein. Dann würde ich sagen, mach etwas anderes. Ja, daheim muss ich schmunzeln, weil ich dann gedacht habe, dann um einen anderen Beruf muss ich jetzt nicht mehr, ich bin passioniert. Aber ich hätte es nicht gemacht. Wieso soll ich über etwas reden, wo ich davon sage, es stimmt eh nicht? macht irgendwie keinen Sinn. Die Hinweise da, die der Paulus macht, sind für Theologen, für Gemeindeleiter vor allem. Er will auch Gläubige motivieren. Und darum ist das ganz persönlich geschrieben. Also der Brief ist vom Paulus. Auch wenn der eine oder der andere das Gefühl hat, es ist nicht genau der gleiche Stil wie in diesen Briefen, das stört jetzt wirklich nicht. Wenn ich einen Brief schreibe, was schreibe ich denn? Schreibe ich meistens das, oder? Irgendwie mal, es kommt. Ich hätte auch geschrieben, lieber Titus. Ich bin halt ein bisschen einfach gestrickt. Vielleicht hätte ich sogar geschrieben, weil er sich mit mir bekehrt hat, mein lieber Titus. Das wäre dann schon das höchste aller Gefühle. Und jetzt lese ich noch mal, wie der Paulus anfängt. Das ist gewaltig. Titus 1, 1 bis 4. Das ist nur die Einleitung. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. In der heutigen, schnelllebigen Zeit von E-Mail und WhatsApp und SMS kann man sich einige Einleitungen schon gar nicht mehr vorstellen. Das geht ja gar nicht. Die Einleitung hat es in sich. Die ist fantastisch. Ich bin begeistert davon. Ich hoffe, dass etwas jetzt ein bisschen überspringt von meiner Begeisterung, von diesen ersten vier Versen. Und darum habe ich gedacht, das ist so ein super Anfang. Ich rede über den Titusbrief noch 3-4 Mal, aber es macht mir schon Angst. Weil der Anfang finde ich super und der Rest wird dann schwierig. Ich hoffe, wir können uns durchbeissen. Und vielleicht hat mir ja jemand einen Tipp, wenn ich darüber predigen soll. Die Kreter sind Lügner, faule Bäuche, böse Tiere. Dieses Zeugnis ist wahr. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, was für ein Slalom ich denn dort fahre, um an diesen Versen vorbeizukommen. Wird dann schwierig. Aber der Anfang, der ist super. Das ist ganz gewaltig. Da steht der erste Vers. Hier. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Das ist nur der erste Vers. Und da steht schon wahnsinnig viel drin. Ich bin begeistert, wie sich der Paulus vorstellt, wenn er sich vorstellen will. Als erstes sagt er Knecht Gottes. Er könnte sich anders vorstellen. Das ist einer der gelehrtesten von seiner Zeit. Das ist einer der wichtigsten Männer von seiner Zeit. Knecht Gottes. Gott ist mein Herr, ich bin sein Diener. Sklave Gottes könnte man auch übersetzen. Und Apostel. Also, dass er Knecht Gottes ist, sagt ja, dass Gott sein Herr ist. Und Apostel heisst eigentlich Beauftragte, Gesandte im Dienst von einem anderen. Wenn einer ein Gesandter ist, dann hat er einen Sender. Der ihn sendet, ist viel mächtiger als der Gesandte. Der Gesandte ist der Diener vom Sender. Und das macht der Paulus am Anfang hier schon ganz klar. Und wir sind das auch, liebe Geschwister. Wir sind zwar keine Paulussen, ich auch nicht. Aber so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Liebe Geschwister, wenn wir nicht glauben, dass Gott allmächtig ist, wenn wir nicht glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben und nachher auferstanden ist und unsere Sünden dort gesühnt hat, wie wollen wir der Botschafter sein? Wir müssen das glauben, für können Botschafter zu sein. Und wie ernst nehmen wir den Auftrag? Botschafter sein. Es ist schon angesprochen worden, live on stage, dass VIP-Training, VIP, Very Important Person, oder von mir aus Very Important People, wenn ihr sie in der Mehrzahl wettet. Wer ist für euch so wichtig, dass ihr jeden Tag für einen betet, dass sich der bekehrt? Jeden Tag. Habt ihr einen Namen? Wenn nicht, geht nach dem Gottesdienst hey, geht auf die Knie, tut Buss und bittet Gott, dass er euch endlich einen aufs Herz legt, oder jetzt jeden Tag für einen betet. Das dürfen auch drei sein, oder? Dürfen sogar vier sein. Am Donnerstag am Abend bin ich an diesem VIP-Kurs gewesen. Training. Das geht viermal. Und der erste oben hat jetzt zu Grosshöchstetten am letzten Donnerstag stattgefunden. Da hat es plötzlich so eine Folie gegeben. Und auf deren war eigentlich nichts gewesen, weder ein Strich. Einfach von links nach rechts. Und auf diesem Strich hat es vier so Strichli gehabt. Ganz ähnlich hat es geheissen, sehr eifrig, ein brennendes Herz für die Verlorenen. Nachher etwa so da, hat es geheissen, ja, es ist mir schon ein Anliegen. Dann ist man ein bisschen weiter rübergegangen. Ja, eigentlich finde ich, wäre noch schön, so würde sich das Bart bekehren. Und da ist mir gleich, ich kann ja eh nichts machen, die sagen sowieso nein. Und dann ist es peinlich geworden. Dann hat der Redner gesagt, so, jetzt überlegt euch. Wo steht er? Ist sich ein Herzensanliegen? Ganz ernst. Wettet ihr, dass Menschen gerettet werden? Oder ist es sich gleich? Jetzt kommt er vor. Jetzt steht er her. Dort, wo eure Position ist. Ist doch peinlich, hä? Wettet ihr das jetzt? Dann bin ich vor und bin mittig gestanden. Dann hat er gesagt, so, jetzt sucht ihr eine Person aus, die etwa gleich steht wie dir, die ihr nicht kennt. Und mit der sagt ihr jetzt, warum ihr hier steht. Dann habe ich gesagt, ich stehe in der Mitte und das regt mich auf. Ich will lieber dort drinnen stehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann brennt mein Herz für die Verlorenen ein bisschen zu wenig. Ich habe meine VIPs. Vier, mindestens. Für die bete ich jetzt. Und ich bete, dass die an die Evangelisation kommen im Herbst. Oder vielleicht mal vorher mit mir in einen Gottesdienst. Ist ja gleich wo. Aber dass sie sich bekehren. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist unser Auftrag. Das sollen wir machen. Und wir sind Botschafter gemäss dem Glauben der Auserwählten Gottes. Oh, Paulus, manchmal lese ich schon ein Sein. He? Jetzt könnten wir eine ganze Woche lang über die Auserwählung reden, was das ist. Keine Ahnung, wie lange man darüber reden könnte. Also seit 1500 Jahren auf Aufhau redet man schon darüber. Wahrscheinlich 1700. Im dritten Jahrhundert hat das Problem angefangen mit der Auserwählung. Sie sind 17 Jahrhundert vorbei und seither stürmt man. Was bedeutet die Auserwählung? Es wäre so einfach. Hat jemand das Gefühl, er sei auserwählt, für als die anderen verloren gehen, dann sitzt er am falschen Ort. Wieso ist der Abraham auserwählt? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott jemanden auserwählt, dann ist es immer, dass der für die anderen zum Segen wird und dass die anderen durch ihn Gott können erkennen. Sonst für nichts. Für das ist man auserwählt. Israel, ganze Volk. In Zacharia 8,13 lesen wir jetzt nicht, steht, dass die auserwählt sind. Und die Juden heute sind der Stachel im Gewissen von einer Welt, die Gott ablehnt. Und darum ist es gar nicht so einfach, auserwählt zu sein. Es war noch einer auserwählt. Jesus. Er hat den Auftrag gehabt, als Sühnopfer für die ganze Welt am Kreuz zu sterben. Für das war er aus der Welt. Das war sein Auftrag. Zum Segen für uns alle. Und es steht für die Sünden der ganzen Welt. Das heisst nicht, dass alle gerettet werden. Aber jeder, der Buße tut und zu Jesus kommt, überkommt Vergebung. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Doch nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2,2. Das ist ganz gewaltig, was dort steht. Oder der Paulus zum Heidenapostel. Die haben ihr erwählt, Paulus. Du musst zu den Heiden gehen und zum Volk Israel und zu Königen und Fürsten. Und der Paulus hat tatsächlich vor all denen geredet. Und mehr. Bin ich jetzt Twitcher? Ja. Nein. Entschuldigung. Habe ich irgendeinen zu viel gedrückt? Da. Die Gemeinde. Jetzt ist gut. Wir sind auserwählte. Wenn ihr euch bekehrt habt. Jesu Jünger seid, seid ihr auserwählt. Wir sind auserwählt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Er redet von uns hier, Petrus. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums. Wir gehören jemandem, am Sender. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat in sein wunderbares Licht. Und er hat uns nicht in sein wunderbares Licht berufen, damit der Rest der Menschheit der Finsternis bleibt. Sondern hat uns berufen, damit wir denen von diesem Licht erzählen. Aber auserwählt sein, dann hat man es nicht leicht. Man eckt an mit unserer Botschaft. Die anderen wollen es nicht so hören und das nimmt uns der Mut und dann hören wir manchmal auf und machen es nicht mehr. Weil wir sind Zeugen von einer Wahrheit, die heute niemand mehr hören will. Das ist das Problem. Und doch sollten sie es hören. Auserwählt sind nicht beliebt. Schaut doch die Juden an, was die durchgemacht haben. Und heute, wenn irgendetwas passiert zwischen Palästinenser und Juden, das ist die armen Palästinenser und die bösen, bösen Juden. Wieso ist das so? Und Christen sind die verfolgteste Menschengruppe auf dieser Erde überhaupt. Auserwählte ecken an, wenn sie Botschaft bringen. Es ist nicht einfach, auserwählt zu sein. Paulus fährt weiter. Wir sind immer noch im ersten Vers, ihr seht es eins dort oben. Gemäß der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Und das hat mich jetzt wirklich fast umgehauen. Dann habe ich gefunden, das ist jetzt sensationell. Habe ich noch nie so gesehen. Aber eigentlich steht hier, man muss die Erkenntnis vor Wahrheit mit Gottesfurcht in Verbindung setzen. Oder noch ein bisschen strenger gesagt, wenn wirklich Wahrheit erkennen willst, wenn du herausfinden willst, was wahr ist, was Wahrheit ist, musst du Gott kennen. Und ihn fürchten. Sonst glaubst du irgendetwas. Und die Menschen wollen das nicht so. He? Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Einer von diesen grossen Irrtum, wo man glaubt, ist es Evolution oder ist es Schöpfung? Das ist noch interessant, ja? Warum glaubt man eigentlich, es könnte Evolution sein? Und warum glaubt man, es könnte Schöpfung sein? Wisst ihr das? Warum glaubt ihr, dass Gott die Welt erschaffen hat? Wieso? Durch was erkennt man das? Durch Glauben erkennt man es. Hebräer 11,3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Da war etwas Unsichtbares. Ein ewiger Gott. Und den hat es erschaffen. Da ist nicht irgendwo da aus ein kosmisches Ei das rumgeflogen, wo niemand weiss, woher es kommt und warum es da ist gewesen. Und wieso es so dicht ist gewesen, dass es ihm nicht wohl ist gewesen. Und dann hat es halt verjagt und daraus ist das ganze Universum entstanden. Wäre dann der Urknall gewesen, oder? Bumm! Klingt komisch. Das von uns klingt auch komisch, an einen ewigen Gott zu glauben. Aber, wenn du an diesen Gott glaubst und sein Wort lesest, berührt es dein Herz. Und dann merkst du, dass es wahr ist. Der Urknall hat mein Herz noch nie berührt. Aber das Wort Gottes schon. Das ist ein Unterschied. Und jetzt komme ich zu einem Thema, wo wahrscheinlich meine Frau würde sagen, über das darfst du nicht reden. Darfst du jetzt gar nicht anfangen, weil mir macht es verrückt. Und wenn ich von dem anfange, sind wir dann noch lange da, oder? Klimaerwärmung. Wegen CO2. Glaubt ihr das? Was ist jetzt die Wahrheit? Müsst ihr mir nicht glauben, dürft etwas völlig anderes glauben als ich, ist mir gleich. Ist CO2 tatsächlich der Grund, dass unser Klima wärmer wird? Glaubt ihr das wirklich? Also in meinen Augen ist das überhaupt nicht. Sollen wir jetzt, ich weiss nicht was, machen, Milliarden aufschiessen, für das CO2 ein bisschen zu verringern? Mercedes hat mal eine Werbung gemacht, das ist schon lange her, wo sie da die Jeep-ähnlichen Fahrzeuge rausgebracht haben, oder SUV, die grossen, vierräderigen da, grosse Mercedes. Haben sie geschrieben, stärker als 200 Ross und umweltfreundlicher wie der eine Kuh. Es hat gestummen. Das Ding hat weit mehr als 200 PS. Und lässt weit weniger CO2 raus, wie der eine Kuh, die furzt und korpset. Es ist wahr. Und jetzt wollt ihr an dem rumschrübeln, fürs Klima zu retten. Ja, dann schrübelt ihr mal ein Zeitchen, ja. 2. Petrus 3, 13. Elisabeth 12. Wir erwarten das Kommen des Tages Gottes, gehen ihm entgegen, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dort wird dann nicht mehr so gelogen. Dort wohnt Gerechtigkeit. Die Erde geht sowieso zu flöten. Ich bin aber dafür, dass wir Sorge haben dazu. Ich bin schon dafür. Aber bitte am rechten Ort. Um was geht es eigentlich, liebe Geschwister? Geht es um CO2, um einen Klimaeffekt, um einen Brexit, um das Rahmenabkommen? Um was geht es? Es geht um die Seelen der Menschen. Und wir haben derart viel Zeug aus den Nachrichten. Mit Brexit und mit Rahmenabkommen und mit CO2 und Treibhauseffekt und weiss nicht was, dass wir die Seelen der Menschen vergessen haben. Wir haben nicht mehr daran gedacht, für was wir eigentlich da sind. Wir regen uns auf über das CO2 oder über weiss nicht was. Wir sind da, um für Menschen, die noch nicht glauben, ein Segen zu sein. Darum sind wir aus der Welt. Für das sind wir da. Müssen wir uns wieder ganz, ganz fest klar machen. Es kann sein, dass wir über Live on Stage diskutieren und sagen, es ist nicht so die gute Variante. Grosse Evangelisationen sind sowieso nichts. Wer sagt das? Kann man doch machen, wie man will. Ich bin sehr froh, gibt es wieder endlich einmal eine richtige grosse Evangelisation und machen wir als Christen wieder einmal so richtig Lärmen. Hey, uns gibt's. Und wir laden ein. Und es sind so viele Gemeinden und da steht der Festhauen zu Bern, das kannst du nicht übersehen. Die Leute werden merken, oh was, die Christen, die gibt's ja noch. Und was erzählen die jetzt? Hoffentlich können sie auch hören. Aber dass sie kommen, musst du eben beten. Musst deine VIPs haben, die wichtigen Personen auf deinem Herz. So betest du dafür, dass sie kommen. Und wenn du findest, das Live on Stage ist sowieso zu laut und nicht die gute Art, dann lässt du halt niemand dort herein. Aber lass sie zu dir ein, um sie muss wollen. Du nicht kritisieren, sondern mach etwas. Für die Seelen der Menschen. Kritisieren kannst du noch lange. Das können auch. Aber sich um die Seelen der Menschen kümmern, kann nur die aus der Welt. Das kannst nur du. Das musst du machen. Das ist so wichtig. Das ist mir ganz neu aufgegangen. Wieso? Weil wir die Wahrheit nur erkennen, wenn wir Gott fürchten. So stürmen wir wegen Brexit und wegen Rahmenabkommen und CO2 und die Seelen gehen verloren. Und irgendwie haben wir es nicht gemerkt. Schlimm. Und schaut jetzt, das mit dem CO2, das macht uns Angst. Greta von Schweden hat gesagt, ich will, dass ihr alle in Panik geratet, wie ich. Oder? Ich sage euch, nein, geratet nicht in Panik. Überhaupt nicht. Habt Hoffnung. Der Glaube bringt Hoffnung, nicht Panik. Und das steht jetzt da so schön. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Wow! Gott kann nicht lügen. Er hat es verheißen. Darum habe ich Heilsgewissheit. Gott hat es verheißen. Und der kann nicht lügen. Das kommt einmal, das ewige Leben. Und auf das sollten wir die Leute aufmerksam machen. Und da steht dann noch, er sei treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich bin immer über das Wörtchen gerecht gestolpert und habe gefunden, also Gott ist schon treu und gnädig und barmherzig, aber wieso soll das gerecht sein, dass meine Sünden vergeben werden? Wir müssen ja eigentlich strafen, das wäre gerecht. Wieso steht da gerecht? Könnte doch heissen, treu und barmherzig, dann würde ich es verstehen. Aber wieso gerecht? Da hat mal der Dani bei uns ganz ein einfaches Ding gemacht. Er hat gesagt, kannst du dir jetzt vorstellen, irgendeiner macht dir ein Geschenk. Ein GA, erste Klasse bei der SBB. Jetzt hast du das geschenkt bekommen. GA, erste Klasse, SBB. Und jetzt steigst du in den Zug ein, aber zahlst nicht. Und wenn der Kondukteur kommt, sagst du einfach dein GA. Und dann ist der gerecht, wenn er sagt, ist gut, du hast nichts mehr zu zahlen, du hast ja das GA erfahren. Ein anderer hat gezahlt. Und darum ist Gott gerecht. Weil ein anderer gezahlt hat, was ich hätte müssen zahlen. Ich bin schuldig. Aber meine Sünde, meine Schuld ist auf Jesus gelegen am Kreuz. Und er hat sie gesühnt. Wir haben es gehört, die von der ganzen Welt. Wir haben die beste Botschaft. Mit der müssen wir raus, ganz neu. Und wissen, er ist treu und gerecht. Und er steht zu seinem Wort, weil er nicht lügen kann. Und wir haben den Auftrag, jetzt kommen wir langsam in Vers 3, ihr merkt, die Einleitung hat schon in sich, das geoffenbarte Wort zu verkünden. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, sagt der Paulus, bin nach dem Befehl Gottes unseres Retters. Hat er die Wortwahl können ein bisschen küstigen, die der Paulus da braucht. Bestimmte Zeit. Gott hat gewusst, wenn. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dann war die bestimmte Zeit. Dann ist sein Wort offenbart worden. Er hat es dem Paulus offenbart, in der Verkündigung. Da hat er den Paulus betraut, den Apostel betraut. Heute tut er uns damit betrauen, nach dem Befehl Gottes. Was? Das ist ein Befehl. Das ist nicht eine Option. Das ist ein Befehl. Das ist noch interessant. He? Aber von wem ist der Befehl? Von Gott, von unserem Retter. Wir müssen nicht Angst haben. Wir dürfen Buße tun, wenn wir es zu wenig machen. Aber wir dürfen sagen, wir haben einen Retter und ich habe den Retter, ich bin gerettet. Und jetzt will ich, dass andere auch noch gerettet werden können. Für das will ich arbeiten. Ich habe vorhin gesagt, es sei nicht einfach und nicht leicht, aus der Welt zu sein. Wir staunen vielleicht über den Vers da in der Apostelgeschichte 9, den, wo der Paulus sein Damaskus-Erlebnis hatte, und dann ist blind worden, und dann ist er in dieser Stadt Damaskus gsi, blind, und dann hat Gott an einem Ananias gesagt, gang in die und die Gasse zum Paulus, der betet dort, und dann wird er wieder sehend, und der Ananias hat gesagt, kann ich nicht. Der verfolgt ja alle Christen, wenn ich dort hergehe, dann bringt er mich um. Und dann hat Gott gesagt, nein, er bringt dich nicht um, gang nur. Und da steht, der Herr sprach zu Ananias, geh hin, denn Paulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Komische Stelle. Aber es kann sein, dass wenn man aus der Welt ist, dass man dann halt muss leiden. Wegen dem Namen Gottes. Und weil wir das Leiden scheuchen, machen wir manchmal zu wenig. Aber Gott will, dass wir vorwärts gehen und mutig sind. Und er will als Retter mit uns sein. So, wir kommen langsam zum Abschluss von dieser Einleitung, zum Vers 4. Ich wette mal. Über allem steht Gottes Gnade. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen, weiss nicht, hat vielleicht ein bisschen Druck bekommen mit dem, was ich sage. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich es sage, weil es mir selber ein Problem ist. Ich rede zu wenig davon. Ich bin eben in der Mitte gestanden. Ich bin eben nicht ganz hinten gestanden und konnte sagen, mir ist ein brennendes Herzensanliegen und jedem, der nicht trifft, erzähle ich gerade von Gott. Das ist leider nicht so. Ich will ein bisschen besser werden in dem. Mir fällt es leichter für euch, die auch Gläubige seid, zu predigen, obwohl ich jeden Sonntagmorgen nervös bin. Aber es ist leichter, wenn ihr dem Nachbar sagen, hey, lass dich doch versöhnen mit Gott. Das ist irgendwie einfacher hier. Und da muss ich mir einen Ruck geben. Über allem ist Gottes Gnade. Ich schreibe den Brief, sagt der Paulus, an Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Nach all der Aufregung über Brexit und Rahmenabkommen und CO2 und weiss ich nicht was, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir. Das ist das Thema von heute. Unsere Lebensgrundlage. Wir wollen doch das. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Von wem kommt es? Von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Er ist Herr. Er hat das Sagen in unserem Leben. Aber er ist auch unser Retter. Und mit ihm können wir vorwärts gehen. Und das ist das Letzte, was ich heute noch zeigen will. Zu Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Wir haben einen Auftrag, die Verantwortung ist gross, aber Gottes Beistand ist viel grösser. Weil er hat ja versprochen, dass er mit uns ist. Wir haben einen himmlischen Vater, wir haben eben so einen himmlischen Herr und Retter. Und der hat gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Mit dem will ich schliessen. Unter seiner Gnade. Dank seiner Barmherzigkeit. Und mit seinem Frieden wollen wir uns auf den Weg machen, um für andere ein Segen zu sein. Nicht in unserer Kraft. Mit ihm. Ihm ist alle Macht gegeben. Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung. Weil ich zu wenig von dir reden um mich herum. Ich bitte dich um mehr Mut. Und vielleicht kann man es auch so sagen, um mehr Feuer im Herzen. Ein bisschen mehr ein Brennen. Wo das Anliegen für die Verlorenen grösser wird. Bitte dich für meine Nachbarn, für die, die du mir aufs Herz gelegt hast, dass sie doch kommen an die Evangelisation oder mal an einen Gottesdienst oder vielleicht an Osterbrunch. Gib mir Weisheit, Liebe zum Einladen. Und schenk, dass wir einfach dir vertrauen und dass wir lernen. Unter dieser Gnade, dank deiner Barmherzigkeit und in deinem Frieden zu leben. Dann müssen wir uns nicht Druck machen. Dann dürfen wir mit Liebe zu unseren Nächsten gehen. Und halt noch einmal probieren, sie einzuladen. Herr, du kannst Wunder wirken. Und wir bitten dich darum. Und bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns, wo du ja auserwählt hast, einfach Mut gibst, das zu tun, für was du uns auserwählt hast. Hab Lob und Dank für deine Güte. Dir wollen wir ehren, dir wollen wir danken und dir wollen wir nachfolgen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.